Direkt aus Europa, Nummer 453, Seite B.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Der da geschossen hat, will sich nicht mit dem Journalisten treffen. Er will sich mit niemandem treffen. Das Gerichtsverfahren ist abgeschlossen. Das Landgericht hat ihn schuldig gesprochen und zu 2,5 Jahren hinter Gittern verurteilt. Weil er schon so alt ist, wurde ihm Haftverschonung gewährt. Er muss also nicht in den Knast. Er kann in seinem Haus wohnen bleiben. In demselben Haus, in dem er mit seiner Ehefrau gelebt hat. Er wohnt am Tatort. Sein Rechtsanwalt gibt Auskunft. Wir vereinbaren Sprachregeln. Wir sprechen nicht vom Täter, sondern von seinem Mandanten. Dessen Namen gibt Rechtsanwalt Peter Grimberg nicht preis. Natürlich nicht. Obwohl es leicht wäre, die Identität seines Mandanten herauszubekommen. Die Stadt ist klein. Aber wozu sollte das nütze sein? Nennen wir ihn also Herrn F.
Ich bin doch kein Täter. Häusliche Gewalt gegen Pflegebedürftige. Ein Feature von Günther Bayer.
Er musste rund um die Uhr für sie da sein. Sie war zum Beispiel darauf angewiesen, dass sie gewindelt wurde. Sie war darauf angewiesen, betreut zu werden, weil sie schon nachtflüchtig wurde. Das heißt, sie hat nachts nicht mehr richtig durchgeschlafen, trotz der Gabe von Schlafmitteln. Mein Mandant konnte selber nicht mehr schlafen, litt also auch gerade in den letzten 14 Tagen vor der Tat unter extremem Schlafentzug. Und sie hat auch Personen aus ihrem Bekanntenkreis, teilweise sogar aus der Familie, nicht mehr richtig erkannt. Mein Mandant war die einzige Bezugsperson am Ende für sie.
Zum Zeitpunkt der Tat ist Herr F. 85 Jahre alt. Nach einem Schlaganfall kann er Stresssituationen nicht mehr verarbeiten, sagt ein Gutachter. Seine Frau leidet unter Demenz. Das ist für Herrn F. schlimmer, als wenn sie ein schweres organisches Leiden hätte, wenn sie zum Beispiel Krebs hätte.
Es war so, dass die Ehefrau am Schluss praktisch völlig teilnahmslos war, allenfalls mal noch Freude empfand an Mahlzeiten, die für sie gekocht wurden, aber auch das wurde immer weniger und sie aß auch immer weniger. Ich glaube, die größten Probleme bestanden darin, dass er den Persönlichkeitsverlust seiner Frau von Stunde zu Stunde schlimmer empfand. Die Persönlichkeit hat sich praktisch aufgelöst. Die wesentlichen Charakterzüge, die ihr Wesen ausmachten, die hatten sich verflüchtigt. Es war nicht mehr seine Frau.
Vor Gericht sagt Herr F., die letzten 14 Tage vor der Tat waren für mich die Hölle. Die Situation schien ausweglos.
Er wurde immer schwächer. Ich kann zum Beispiel einen Vorfall schildern, bei dem er kurz vor der Tat bei einer Mahlzeit so erschöpft war, dass ihm der Kopf ins warme Essen fiel.
Vor Gericht legt Peter Grimbergs Mandant ein umfassendes Geständnis ab. Ja, er habe seine Frau erschossen, mit 2 Schüssen aus seiner Pistole. Die Waffe habe er vor Jahrzehnten während eines Urlaubs gefunden. Nach den Schüssen richtet er die Waffe auf sich. Doch es sind keine Kugeln mehr geladen. Dann will er sich mit einer Rasierklinge die Pulsadern aufschlitzen. Auch das schlägt fehl. Er ruft bei Tochter und Schwiegersohn an und sagt, was geschehen ist. 2 Jahre hat Herr F. seine Frau gepflegt. Er hat alles gegeben. Dann beendet er die Betreuung mit 2 Schüssen. Sie ist tot.
2,8 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Viele denken, wer gepflegt wird, lebt im Heim. Doch das trifft nicht einmal auf 1/3 aller Pflegeabhängigen zu. Die große Mehrheit wird in der eigenen Wohnung oder im eigenen Zimmer betreut. Ausschließlich von Angehörigen oder gemeinsam mit mobilen Pflegediensten, die dazu stundenweise ins Haus kommen. Herr F. gehört zu einer Minderheit von Männern, die pflegen. Meist ist es umgekehrt. 80% der Pflegenden sind Frauen. Kriminalhauptkommissarin Gina Greichen leitet in Berlin das bundesweit einzige Kommissariat für Delikte gegen Schutzbefohlene. Sie und ihre 15 Kolleginnen und Kollegen sind auch zuständig bei Gewalt in der häuslichen Pflege. 40 Mal im Jahr wird das in Berlin angezeigt.
Es sind in der Regel die Körperverletzungsdelikte von einfacher Körperverletzung, also Ausholen, Zuschlagen, bis hin zu wirklich schwerwiegenden Körperverletzungen. Das geht bis ins Verbrühen mit heißem Wasser. Und wenn ich eben weiß, dement, vielleicht eben auch körperlich sehr eingeschränkt, und ich stelle das Essen einfach hin und räume es dann wieder ab und behaupte dann, der wollte ja nicht, dann hat das schon so ein bisschen was von Vorsatz.
Einen Angehörigen zu pflegen, das kann den Vorrat an gutem Willen, an Energie, an Gelassenheit aufzehren. Gewalt begleitet die häusliche Pflege selten gleich von Anfang an.
Das, was bei uns zur Anzeige gelangt, ist dieses absolute Nichtversorgen von Leuten, die dann eben sagen, ich komme nicht mehr hinterher, das Bett ist schon wieder schmutzig, muss waschen, geht nicht, und dann das einfach so laufen lassen. Das ist jetzt nicht beim ersten Mal, man versucht es noch und dann irgendwann gibt man einfach auf.
Jeder hat interessanterweise eine andere Vorstellung von Gewalt. Die meisten Menschen denken bei Gewalt immer an Schubsen, Kneifen, Schlagen, so die körperliche Seite. Und die seelische Gewalt oder die psychische Gewalt wird völlig unterschätzt und gar nicht gesehen.
Gabriele Tammenpaar hat die diakonische Beratungsstelle Pflege in Not in Berlin mitbegründet.
Also die pflegenden Frauen, sie schimpfen, sie drohen, sie entwerten. In diesem Bereich bewegen wir Frauen uns stärker. Wir sind eher mit der psychischen Gewalt unterwegs als mit der körperlichen. Und das ist natürlich für einen alten Menschen genauso verletzend und kränkend, wenn ihm Dinge verweigert werden, wenn ihm damit gedroht wird, wenn er nicht sich fügt, dass er ins Heim kommt.
Raum 218 ist der größte Saal im Landgericht Bremen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-jährigen Angeklagten vor, seine 82-jährige pflegebedürftige Mutter in ihrer Wohnung getötet zu haben. Motiv der Tat soll gewesen sein, dass der Angeklagte seine Mutter nicht mehr pflegen und durch die Tat die Betreuung beenden wollte. Zwei schwarz uniformierte Justizwachleute bringen den Angeklagten herein, lösen seine Handschellen. Michael K., 50 Jahre alt, ledig, keine Kinder. Nach 6 Verhandlungstagen spricht das Schwurgericht den Angeklagten schuldig. Für den Totschlag an seiner Mutter muss er 7 Jahre ins Gefängnis. Dort kommen wir ins Gespräch. Michael K. fühlt sich von Staatsanwalt und Richtern falsch verstanden. Obwohl er während der Verhandlung doch kooperativ gewesen sei und viel erzählt habe. Die Tat streitet er nicht ab, aber das nackte Wort Tat lehnt er ab.
In Verbindung mit Verzweiflungstat kann ich den Begriff Tat durchaus akzeptieren. Es ist eine Verzweiflungstat gewesen.
Er will noch einmal erklären, warum er seine Mutter mit einem Kissen erstickt hat.
Es war nichts Außergewöhnliches an diesem Morgen und an dieser Situation. Gar nichts Außergewöhnliches, außer dass ich in diesem Moment gedacht habe, nun beenden wir das ganze Drama mal.
Michael K. hat bis vor 10 Jahren freiberuflich als Aufnahmeleiter beim Fernsehen gearbeitet. Bis es dazu kommt, was er das Geschehen oder das Drama nennt, lebt er die meiste Zeit in Berlin. Was ihn dort hält, sind die eigene Wohnung und Bekannte, die er meine Berliner Freunde nennt. Menschen, die sich um ihn Sorgen machen, auf ihn einreden.
Wenn du zu Hause bist, bist du eine Woche überhaupt nicht ansprechbar. In der zweiten Woche kann man wenigstens mit dir telefonieren. In der dritten bist du aber schon wieder dermaßen gestresst, mit dem Gedanken, wieder nach Bremen kommen zu müssen. Man kann ja mit dir gar nichts mehr machen, seit Jahren nicht.
Deine Mutter gehört ins Heim, sagen seine Freunde. Aber keiner dieser Freunde hat ihn in den 6 Monaten der Untersuchungshaft besucht. Rosemarie K., die Mutter, ist geistig fit, aber sie hat schlechte Augen, grauer und grüner Star. Und sie hört schlecht. Ein Hörgerät aber lehnt sie vehement ab. Einen Pieper für den Notfall, mit dem sie auf Knopfdruck einen Rettungsdienst alarmieren könnte, hat sie nicht, will sie nicht, braucht sie nicht. Trotz ihrer Gebrechen kann Rosemarie K. die Wohnung noch ohne Hilfe verlassen. Sie kann im Kiosk Zigaretten besorgen oder ihren Hausarzt aufsuchen, der schräg gegenüber praktiziert. Für alles andere fühlt Michael K. sich zuständig. Seit 5 Jahren reist er alle paar Wochen zum Versorgungseinsatz von Berlin ins 400 Kilometer entfernte Bremen.
Ich hatte ihr immer große Vorräte angelegt, sodass sie doch immer, also Konserven, Tiefkühlkost und sowas anbelangt, ein halbes Jahr immer gut über die Runden gekommen wäre. Sie hat unzählige verschiedene Konserven gehabt, die wir vorher immer schon ausprobiert haben. Und sie hatte Frischware im Kühlschrank, die also bestimmt immer noch für 4 Wochen gehalten hat. Und jedes Produkt wurde also auch auf Praktikabilität geprüft. Und wenn es nur eine Folie war, die abzuziehen war, das mussten wir natürlich testen, ob sie das konnte. Ich habe das mit ihr getestet, damit sie sich nicht mit dem Messer dann da womöglich noch verletzt. Das ist jahrelange Anstrengung gewesen für mich.
Pflegen ist anstrengend.
Die Ratsuchenden rufen bei uns an, wenn sie merken, dass sie an ihre Grenzen stoßen, dass sie merken, sie sind nur noch laut und gereizt und aggressiv den ganzen Tag. Sie merken unter Umständen, dass aggressive Gedanken und Gefühle den Tag bestimmen und dass sie sich haltlos überfordert fühlen. Viele Angehörige sagen, ich erlebe hier einen Gefühlscocktail. Das reicht von Mitleid, Verzweiflung, Überforderungsgefühlen bis hin zu Hassgefühlen.
Sie fand es jetzt ganz schön, dass ich als Tochter eben für sie jetzt da bin, obwohl ich oft gesagt habe, wenn ich wütend war, Mama, ich bin nicht dein Kindermädchen, 24 Stunden, ich muss auch mal rausgehen können. Du kannst mich nicht immer nur rufen. Ich habe auch ein kleines Eigenleben noch. Klar zeigte ich meine Wut, weil ich einfach dachte, ich verändere sie damit. Bis ich dann lange, lange später merkte, das geht doch gar nicht, das kann sie gar nicht.
Gabriele Z. pflegt seit 7 Jahren ihre demenzkranke, inzwischen 98-jährige Mutter. Als die Tochter von der Erkrankung erfuhr, gab sie kurz entschlossen ihre Berufstätigkeit als Krankengymnastin auf und zog von Süddeutschland zur Mutter nach Berlin, in deren Wohnung. »Ich pflege gern«, sagt Gabriele Z., »aber manchmal steigt eine irre Wut in ihr auf. Dann könnte sie explodieren.«
Wenn ich sie dann hochgehoben habe und habe sie dann aufs Bett geworfen und habe gesagt, jetzt bleibst du so liegen, ich mag nicht mehr. Natürlich habe ich sie nicht so liegen lassen, ich habe sie dann gerichtet. Und dann habe ich ihr die Decke so über den Kopf geworfen und habe gesagt, so, jetzt schlaf endlich. Ich möchte auch schlafen. Und dann bin ich wieder hin und habe die Decke wieder ein bisschen weggenommen. Auf Klardeutsch geschlagen oder so. Nein, um Gottes Willen, nein, nein. Nein, nein, also so weit ging die Wut nicht. Meine Wut drückte sich durch Worte aus. Oder eben aufs Bett werfen.
Es gibt Leid auf beiden Seiten. Die durchschnittliche Pflegezeit in Deutschland beträgt ungefähr 10 Jahre. Das heißt, die pflegenden Angehörigen können sich häufig gar nicht auf das vorbereiten, was auf sie zukommt. Wir haben in der Beratung Ehefrauen, die pflegen seit 17 Jahren, Töchter, die pflegen 12, 13 Jahre. Das heißt, das sind so riesige Zeitfenster, die wirklich manche Herausforderung bereithält, auf die man sich nicht einstellen kann.
Wer pflegt, sollte vorsichtshalber einen Strich unter sein bisheriges Leben ziehen. Wer pflegt, riskiert seine Gesundheit. Wer pflegt, muss seinen Alltag neu erfinden. Pflegen heißt verzichten. Pflegen heißt Interessen und liebgewordene Gewohnheiten begraben. Pflegen heißt auch gute Freunde verlieren. Einsam werden. Der Psychiater Rolf Hirsch ist überzeugt, dass bereits bei der Entscheidung, wer pflegen soll, oft strukturelle Gewalt im Spiel ist. Hirsch hat die Beratungsstelle Handeln statt Misshandeln, Bonner Initiative gegen Gewalt im Alter, geprägt.
Da sagt der Sohn, ja, mein Vater, der ist halt jetzt pflegebedürftig, wir haben noch Zimmer frei, der kommt doch zu uns. Du hast ja sowieso nichts zu tun, du bist den ganzen Tag zu Hause. Und da beginnt eigentlich schon die Grausamkeit des Ehemanns gegen die Ehefrau. Die muss sich um die Kinder kümmern, sie ist allein, traut sich nicht, hat wenig Zeit, nimmt es erstmal auf sich, weil sie sagt, ja, das gehört sich so, es gibt das 4. Gebot. Und dann ist sie völlig überfordert und kriegt es nicht mehr auf die Reihe. Sich innerlich verpflichtet fühlen, dieses Gefühl ist relativ hoch.
Der eigentliche Zündstoff Für Aggressionen, Gewalt und Konflikte ist die gemeinsame Beziehungsgeschichte, weil sie pflegen ja jemanden, mit dem sie eine lange Geschichte haben, entweder als Kind oder auch als Ehepartner. Und es gibt natürlich aus dieser Zeit viele Verletzungen, Kränkungen, die nicht besprochen, verziehen oder verarbeitet werden konnten. Es gibt Angehörige, die beschreiben Situationen wirklich von Wut und Groll, wo sie sagen, ich habe schon immer zu wenig bekommen, zum Beispiel von meinem Partner, und jetzt ist er pflegebedürftig und ist wieder die Nummer eins und ich bin wieder nur die Gebende. Also Dinge 30, 40 Jahre alt werden an dieser Stelle spätestens nochmal aktuell.
Gabriele Tammenpaar hat beobachtet, dass nicht zuletzt der notwendige Tausch der Rollen in der Angehörigenpflege ein Gewaltauslöser werden kann.
Wir tun uns immer so leicht, schwarz-weiß zu malen, Täter und Opfer, und dann ist alles in Ordnung und vergessen ganz, dass beide ineinander verknüpft sind und jeder vom anderen so abhängig ist. Im häuslichen Bereich ist der Kranke nicht nur ein lieber Mensch, der kann auch sehr gewalttätig sein. Der eine schlägt, der andere schreit, aber aus Hilflosigkeit, aus Verzweiflung, aus Wut, aus Hass, aber einfach, weil er nicht mehr weiß, was er tun kann. Und wenn es einmal begonnen hat, geht es weiter. Nur ein Großteil weiß nicht, was sie tun sollen.
Da hat sie mir ein Glas aus der Hand geschlagen. Ich war sowieso im Stress, weil wir zum Frühstück wollten. Und da habe ich zurückgeschlagen.
Einer der wenigen Männer, die pflegen, ist auch Erich N. Er kümmert sich über Jahre um seine kranke Frau. Hilflos muss er mit ansehen, wie die Demenz Ilses Persönlichkeit zerstört, wie die Krankheit ihrer beider Leben zerfrisst und Träume von einem gemeinsamen, harmonischen Alter zerplatzen lässt, wie ihm bei der Pflege Kraft und Selbstachtung verloren gehen.
Das heißt, ich habe ihr auf die Hand geschlagen, habe gesagt, das tut weh, merkst du das? Sie hat geweint und hat das nicht verstanden, denn ich habe vergessen, was eigentlich jetzt sie dazu veranlasst hat, mich zu schlagen, weil ich wahrscheinlich nicht erklärt habe, ich komme jetzt im Wilde was zu trinken, weil ich stand da plötzlich vor ihr und hat sie zugeschlagen. So erkläre ich mir das. Und es war nicht gut, wie ich reagiert habe.
Erich N. blättert in seinen Notizen, seinem Protokoll über die letzten Jahre mit Ilse. Damals ist sie 60 Jahre alt.
8 Uhr vor dem Aufstehen. Zyprexa, das ist ein Antidepressivum. Aufstehen, Zähne putzen, duschen, relativ angstfrei, ein wenig Wehleidigkeit und jammern. 8.30 Uhr frühstücken, verweigert, Beschimpfung und Rumschreien, schlagen. 9.30 Uhr, 10 Tropfen Rivotril. 10 Uhr Wirkung, große Müdigkeit, kaum noch laufen oder sprechen können. 11 Uhr, langsam wieder etwas munter. 12 Uhr, erste kurze Beschimpfung, setzen wieder ein. 12.30 Uhr, Ilse will Kuchen und Kaffee. Kuchen wird geholt, Kaffee soll gemacht werden. Ilse soll oben bleiben, kommt trotzdem die Treppe hinunter. Was machst du denn da? Du wolltest doch Kaffee. Ich will keinen Kaffee. Schmeißt die Tür zu.
Erich N. sitzt im hell durchfluteten Dachgeschoss seiner Wohnung. Hier hat er mit Ilse gelebt. Lange wird es nicht mehr sein Zuhause sein. Das Reihenhaus ist schon verkauft. Erich zieht bald um in eine Hausgemeinschaft, die er sich zusammen mit anderen in einer geräumigen Villa eingerichtet hat. Ohne Ilse. Die lebt zu diesem Zeitpunkt schon in einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke. Seine kranke Frau konnte ihm den Alltag zur Hölle machen.
Man ist manchmal bitter. Man hat sich ja ein bisschen was anderes unter dem Altwerden vorgestellt.
Die sonderbare Fernpflege der Rosemarie K. in Bremen durch ihren Sohn in Berlin endet jäh. Die 82-Jährige stürzt in ihrem Badezimmer und zieht sich einen komplizierten Oberschenkelhalsbruch zu. Mehrmals muss sie operiert werden. Der Sohn ahnt, nach dem Unfall wird die Mutter richtige Pflege brauchen, jeden Tag. Der Sohn sitzt in der Falle, in der Pflegefalle. Soll etwa er sie pflegen? Er weiß, Hilfe von Fremden, wie einem ambulanten Pflegedienst, wird seine Mutter nicht annehmen. Und ins Heim kriegen sie keine 10 Pferde.
Das war für meine Mutter eine schreckliche Vorstellung, mit der ich auch Zeit meines Lebens gelebt habe. Habe ich immer nur gehört, gebt mir bitte früh genug was ein oder dann springe ich lieber vorher vom Balkon. Das sind Ihre Formulierungen gewesen. Für Sie war es ein Graus, überhaupt Ihre Wohnung verlassen zu müssen, geschweige denn jetzt in diesem Zustand, also tatsächlich in ein Heim zu müssen. Oder aber sie wäre, wenn sie noch in solch ein Heim gekommen wäre, dort innerhalb kürzester Zeit geradezu in sich zusammengefallen. Ja.
Niemals, niemals ins Heim.
Auch für den 85-jährigen Herrn F., der seine Frau erschossen hat, war die Perspektive, sie in einer Pflegeeinrichtung abzuliefern oder mit ihr gemeinsam ins Heim zu gehen, ein Horror. Die Angst der alten Leute vor dem Heim war Motiv für die Gewalttat, sagt sein Rechtsanwalt.
Mein Mandant ist ein sehr gläubiger Mensch, war früher Kirchengemeinderat. Es war für ihn in diesem Moment der einzige sich ihm bietende Ausweg. Es war eine tragische Situation. Tragisch deshalb, weil hätte er seine Frau ins Heim gegeben, hätte er das gemeinsam gegebene Versprechen gebrochen. Tötete er sie aber, um auch sie zu erlösen, dann brach er das Gesetz.
Das Heim war Verkörperung all dessen, was das Ehepaar F. und Rosemarie K. um keinen Preis wollten. Das Heim war für sie die Hölle.
Das Angewiesensein auf fremde Hilfe war untragbar. Beide wollten, solange es geht, selbstständig bleiben. Auf keinen Fall ins Heim, also weder getrennt noch miteinander. Und wenn es denn nicht mehr ginge, wenn die Selbstständigkeit endgültig verloren war, wollten sie aus dem Leben scheiden. Das war also vorbesprochen.
Wir erleben immer wieder auch, dass dadurch starke Konflikte und auch viel Leid entsteht.
Gabriele Tammen-Parr von Pflege in Not.
Wir haben teilweise ganz alte Frauen in der Beratung, 85-Jährige pflegt, 88-Jährigen Ehemann, die sagen, ich habe es ihm mal versprochen, ich bringe ihn nicht in eine Einrichtung. Alte Menschen sagen häufig, oder Eltern generell, ich möchte mal zu Hause sterben. Die Kinder hören diese Sätze und nehmen sie auf. Natürlich mit dem Bedürfnis, den Eltern diesen Wunsch zu erfüllen. Und ich sage immer, sagen Sie doch zu diesem Satz noch einen halben dazu. Ich möchte mal zu Hause sterben, aber nur so lange, wie es für euch geht.
Für Rosemarie K. in Bremen schließt sich an die Hüftgelenkoperationen ein mehrwöchiger Aufenthalt in einer Reha-Tagesklinik an. Nach den Therapien wird sie nach Hause gebracht. Dort kümmert sich Sohn Michael um sie.
Ich habe irgendwie versucht, den Haushalt in Ordnung zu halten. Ich habe eigentlich täglich gewaschen und mich manchmal auch ein, zwei Stunden dann nochmal hingelegt wieder. Oder auch einfach nur da gesessen und vor mich hingestarrt und mir überlegt, was denn wohl passieren könnte. Ja, die Situation war so ungewiss und natürlich, ich hätte gerne gewusst, wann ich denn vielleicht mal wieder nach Hause fahren könnte.
Um 6 Uhr in der Frühe klingelt bei der Mutter der Wecker. Michael K. geht hinüber zu ihrem Bett.
Es war nichts Außergewöhnliches an diesem Morgen und an dieser Situation. Gar nichts Außergewöhnliches, außer dass ich in diesem Moment gedacht habe, nun beenden wir das ganze Drama mal.
Die Mutter ist wach, sie erkennt ihren Sohn. Bei der Polizei gibt er später an, seine Mutter habe in diesem Augenblick gesagt, Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber.
Ja, die üblichen Sätze, die sie gesagt haben kann oder gesagt haben muss, bist du noch gar nicht im Bett gewesen? Bist du jetzt erst nach Hause gekommen? Du musst doch mal schlafen.
Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber.
Michael K. sitzt im Besucherraum der Justizvollzugsanstalt. Der Gefangene wirkt ruhig, unbeteiligt. Als spreche er über jemanden, der nicht Michael K. ist.
War wohl an diesem Morgen der Moment bei mir, dass ich gedacht habe, so, nun quälen wir uns mal alle nicht mehr. Nicht noch weiter. Das tun wir uns jetzt nicht mehr an. Tue ich mir auch nicht mehr an. Zweifelsohne, also selbstverständlich spiele ich da eine Rolle. Aber es ist eben halt nicht so, wie es vom Gericht behauptet worden ist, dass ich mich in allererster Linie selbst erlösen wollte.
Er hält sie mit einer Hand fest und presst ihr mit der anderen ein Kissen auf Mund und Nase. So lange, bis er sicher sein kann, dass seine Mutter nicht mehr atmet. Danach sitzt Michael K. noch eine Weile an ihrem Bett. Er spürt Ruhe und wohlige Wärme in sich aufsteigen. Er fühlt eine lange nicht mehr gekannte Entspannung. Er kritzelt ein paar Zeilen auf ein Blatt Papier, sein Testament. Ein Freund soll sein Klavier erben, sein Neffe das Fahrrad. Dann legt er sich in die leere Badewanne, nimmt Tabletten ein und schneidet sich mit einem Cuttermesser in die Pulsadern. Die Blutung aus den nur oberflächlichen Schnittwunden hört bald auf. Die Selbsttötung misslingt. Michael K. ist wieder da. Gegen 9 Uhr ruft er bei der Polizei an.
Es gab ja nichts zu verheimlichen oder zu verschleiern. Ich bin ja auch kein Täter, kein Gewalttäter. Niemand, der eine kriminelle Tat verschweigen will, um sich aus der Affäre zu ziehen oder was.
10 Minuten später treffen 4 Polizisten ein. Michael K. empfängt sie bereits im Treppenhaus mit den Worten: Ich habe meine Mutter getötet, sie liegt im Schlafzimmer. Und ich habe sie erlöst.
Wenn wir normalerweise von Gewalt reden oder gar von Kriminalität reden, dann haben wir meistens Handlungen vor Augen, die, wir Kriminologen nennen das, instrumentell motiviert sind.
Der Münsteraner Kriminologe Thomas Görgen.
Das heißt, da hat jemand ein konkretes Ziel, was er mit einer Tat erreichen will, insbesondere sich bereichern, seine Machtposition sichern, andere leiden sehen und ähnliches mehr. Also es gibt ein klares instrumentelles Ziel zum Begehen einer Tat. Das haben wir also im Bereich der Vermögensdelikte, der Eigentumsdelikte eben ganz, ganz klassisch.
Die Handlungen jedoch, die sich hinter verschlossenen Türen zwischen einem pflegenden Angehörigen und einem Pflegebedürftigen abspielen, können Gewalt sein. Sie sind aber in aller Regel keine instrumentelle Gewalt. Taten wie die von Michael K. sind Folgen des Elends im Pflegealltag hinter verschlossenen Türen. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 452. Der Spessart ist ein deutsches Mittelgebirge nördlich und westlich vom Main, das zum größten Teil in Unterfranken liegt, also zu Bayern gehört. In Bayern gibt es schon 2 Nationalparks, und jetzt will die bayerische Staatsregierung noch einen dritten im Spessart. Aber viele sind dagegen, sie wollen lieber noch mehr Gewerbegebiete, denn dadurch entstehen neue Arbeitsplätze und von den Gewinnen der Unternehmen bekommen die Gemeinden Gewerbesteuer, mit der sie zum Beispiel Kindertagesstätten finanzieren können. Gegen einen Nationalpark im Spessart sind auch die sogenannten Spessartrechtler. Sie haben seit 150 Jahren das Recht, sich aus dem Wald Holz zu holen. Aber aus einem Nationalpark darf man natürlich kein Holz holen. Sie sagen, sie sind dem Spessart verbunden, wie sie ihn kennengelernt haben, und wollen ihn so auch ihren Kindern und Enkeln weitergeben. Die Befürworter des Nationalparks streiten sich mit diesen Holzrechtlern. Ein Naturschutzaktivist, der sich besonders für den geplanten Nationalpark einsetzt, hat schon gesagt, er traue sich nicht mehr in den Wald, weil er Angst habe, ihm könnte da etwas passieren. Aber andere Naturfreunde sagen, sie hätten vor den Holzrechtlern keine Angst. Angst hätten sie eher, wenn sie in der Dämmerung in den Wald gehen, dass ein Jäger aus Versehen auf sie schießen könnte. Viel wichtiger als ein Nationalpark ist für viele Naturschützer, dass die Landschaft nicht immer weiter durch die Ansiedlung von Industrie und so weiter zerstört wird. Auch durch den Wohnungsbau und den Bau von Straßen gehen große Flächen verloren, die sowohl für die Lebensmittelerzeugung durch die Landwirtschaft als auch für den Hochwasserschutz benötigt werden und wo typische Landschaftsbilder zerstört werden, werde das auch zum Schaden für den Tourismus und die Naherholung. Je weiter der Flächenverbrauch gehe, desto mehr verliere das Land sein Gesicht. Nach dem Anbindegebot dürfen die Gemeinden in ihren Flächennutzungsplänen nur solche Flächen neu für den Wohnungsbau oder als Gewerbegebiete bereitstellen, die mit anderen Flächen dieser Art in Verbindung stehen oder direkt an sie angrenzen. Aber da gibt es sehr viel Ausnahmen und der zuständige Minister wollte noch viel mehr Ausnahmen zulassen, aber gegen die von ihm entworfene Verordnung, die die Regierung des Freistaats schon beschlossen hatte und der Landtag nur noch zuzustimmen brauchte, haben so viele protestiert, dass in der Verordnung, die am 1. März 2018 in Kraft getreten ist, viele der geplanten Ausnahmen nun doch wieder weggefallen sind. Auch die am 9. November 2017 vom Bayerischen Landtag beschlossene Lockerung des Anbindegebots geht nicht so weit, wie es die Landesregierung zunächst vorgehabt hatte. Der Bayerische Bauernverband macht sich ähnliche Sorgen wie die Naturschützer. Er weist darauf hin, dass man die vorhandenen Flächen nicht vergrößern kann und wo der Boden erstmal zubetoniert ist, sei es schwierig, ihn wieder in eine landwirtschaftliche Nutzung zurückzuführen. Das seien Fehler, die man mittel- bis langfristig bereuen werde. Und die Akademie für Städtebau und Landesplanung fände es auch schlimm, wenn das Anbindegebot so weit gelockert würde, dass Bayern seine Landschaft den zersiedelten Nachbarländern anpasste. Wenn man über die Grenze nach Österreich fahre, sehe man entlang der Autobahn überall Gewerbegebiete, während es in Bayern immer noch ohne weiteres möglich sei, auch von der Autobahn aus die eigene Heimat zu erkennen, zum Beispiel im Spessart mit seinen großen Flächen von Buchenwäldern. Von der Landschaft bleibt immer weniger übrig. In Bayern werden jedes Jahr 4.700 Hektar Wald und Felder in Neubaugebiete und Gewerbeflächen umgewandelt. Die Unternehmen bevorzugen neue Gewerbeflächen weiter weg von den Orten, weil sie da auf Menschen, die in der Nähe wohnen, weniger Rücksicht zu nehmen brauchen und so viel Lärm machen können, wie sie wollen. Dadurch werden aber Gewerbeflächen im Ort entwertet und die Gemeinde hat den Schaden. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 452. Danke.